Der Bayerische Rundfunk meldete vor einigen Tagen, ich zitiere, Trump und Grönland, Experten befürchten Abkehr vom Völkerrecht. Befürchten Sie das auch, Herr Petersen?
Wir können sicherlich nicht leugnen, dass wir uns derzeit in einer Krise des Völkerrechts befinden, aber für einen Abgesang ist es derzeit noch zu früh.
Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Ich danke Ihnen zunächst für diese erste Kurzzusammenfassung und Spontaneinschätzung. Jetzt möchte ich aber Sie alle erstmal sehr herzlich willkommen heißen zum Umdenken zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität. Derzeit vergeht ja nun buchstäblich kein Tag, an dem man nicht mit Sorge die Nachrichten verfolgt und sich fragt, mit welcher Ankündigung, mit welcher Drohung erschreckt US-Präsident Donald Trump denn heute wohl die Welt? Erst ließ er vermeintliche Drogenschiffe aus Venezuela versinken. Dann gab es einen Militäreinsatz in der Hauptstadt Caracas, bei der auch Präsident Maduro außer Landes nach New York gebracht wurde. Seit einigen Tagen, Wochen dreht sich weltweit vieles um die Frage, ob und wie sich die USA vielleicht das zu Dänemark gehörige Grönland einverleiben oder vielleicht kaufen, vielleicht auch nicht. Man reibt sich die Augen und denkt, das geht doch gar nicht, oder? Gibt es da nicht so etwas wie ein verbindliches Völkerrecht für alle? Aber das bewertet die aktuelle US-Administration offenkundig anders. Das eine ist dabei die politische Dimension dieser Geschehnisse. Heute soll es aber vorrangig um juristische Fragen gehen, die gleichwohl unmittelbar an die politischen Fragen anschließen. Mit wem möchte ich das im Folgenden diskutieren? Wer ist mein heutiger Gast? Nach seinem Studium in Genf und Münster hat Professor Dr. Niels Petersen sein Referendariat am Landgericht Wiesbaden absolviert. Während seiner Promotion war er zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und anschließend für ein Jahr Visiting Doctoral Researcher an der New York University School of Law. Nach seinem Abschluss seiner Promotion trat er eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn an. Im Sommer 2014 habilitierte er an der Universität Bonn. Seit Februar 2015 ist Niels Petersen Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Völker- und Europarecht sowie empirische Rechtsforschung an der Universität Münster. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen internationale Menschenrechte und verfassungsrechtliche Grundrechte, die Einflussfaktoren richterlicher Entscheidungen und die ökonomische Analyse des Rechts. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für uns und diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Petersen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Das Völkerrecht, ein Begriff, der in diesen Tagen, Wochen, jeden Tag uns in den Medien trifft und begleitet. Und ich würde es gerne erstmal von Ihnen diesen Begriff erläutern lassen. Was genau regelt eigentlich das Völkerrecht?
Das Völkerrecht, also man liest ja derzeit sehr viel davon in der Presse. Grundsätzlich ist das erstmal die Rechtsordnung, die die Beziehung zwischen Staaten regelt. Und das kann sehr vielfältig sein. Also das, was man ja alltäglich in der Zeitung liest, ist so die Frage von Krieg und Frieden oder auch die Regelung innerhalb von bewaffneten Konflikten. Aber es gibt auch andere Teile des Völkerrechts, ein Teil, von dem wahrscheinlich auch viele etwas gehört haben, sind die Verträge zum Klimawandel, also zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen oder das Welthandelsrecht, die WTO, wo Handelsbeziehungen geregelt werden. Aber es gibt auch ganz unspektakuläre Teile des Völkerrechts, die in der Öffentlichkeit jetzt vielleicht nicht so bewusst sind. Beispielsweise ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen verschiedenen Staaten oder Sichtvermerke über Visafreiheiten oder Regelungen über Flugverkehr oder Ähnliches. Also das heißt, es werden auch ganz scheinbar banale Dinge, aber für die Praxis doch sehr wichtige Dinge werden durch das Völkerrecht geregelt.
Seit wann gibt es das Völkerrecht? Es klingt so, als ob es das schon immer gab, weil es ja immer irgendwie zwischenstaatliche Beziehungen gegeben hat, logischerweise. Und wenn ich diese Anschlussfrage noch fragen darf, gilt dieses Völkerrecht für alle Staaten auf der Erde?
Seit wann ist das Darüber kann man streiten, seit wann es das gibt, aber grundsätzlich wird es auf den Westfälischen Frieden zurückgeführt, also hat durchaus einen Bezug zur Stadt Münster.
Also seit 1648, genau. Schon sehr lang.
Hat sich natürlich seitdem relativ stark entwickelt und ob das für alle Staaten gilt, grundsätzlich gilt das für alle Staaten, ja. Also das heißt, da gibt es eigentlich keine Ausnahme. Es gibt natürlich unterschiedliche völkerrechtliche Regeln und da gibt es einige Regeln, die auf völkerrechtlichen Verträgen basieren und die gelten natürlich nur für die Staaten, die sich diese Verträge ratifiziert, würde man technisch sagen, also die diese Verträge akzeptiert haben und nicht für Staaten, die diese Verträge nicht akzeptiert haben. Aber grundsätzlich gilt das Völkerrecht für alle Staaten.
Wenn es um Verträge geht, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Rechtsfragen geht, dann denkt man sich als Normaler, wie ich es bin, naja, da wird es irgendein Gericht geben, was das überwacht. Ist das beim Völkerrecht auch so? Überwacht das jemand, ob das von allen Staaten so eingehalten wird, wie es auch unterzeichnet wurde?
Grundsätzlich ja. Also es gibt ein generelles Gericht, ein generelles völkerrechtliches Gericht. Das ist der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Man sollte ihn nicht verwechseln mit dem Internationalen Strafgerichtshof, der ebenfalls in Den Haag sitzt. Und dieser Internationale Gerichtshof ist grundsätzlich für alle völkerrechtlichen Streitigkeiten zuständig. Seine Jurisdiktion oder seine Kompetenz ist aber in vielen Bereichen sehr stark eingeschränkt. Also Staaten müssen Kompetenz des Gerichtshofs über eine Streitigkeit zu befinden, explizit anerkennen. Da gibt es unterschiedliche Wege dafür, aber es führt dazu, dass es für viele völkerrechtliche Streitigkeiten de facto kein Gericht gibt, obwohl es eben diesen internationalen Gerichtshof gibt. Und dann gibt es noch viele Spezialgerichte, die sich mit verschiedenen Materien beschäftigen. Also ich habe den Internationalen Strafgerichtshof gerade angesprochen für Strafrecht, aber es gibt noch verschiedene Menschenrechtsgerichte. Der wichtigste für uns wahrscheinlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Es gibt Gerichte für gerichtsähnliche Institutionen für Handelsstreitigkeiten in der WTO. Beispielsweise, es gibt einen internationalen Seegerichtshof in Hamburg. Also da gibt es relativ großes Spektrum an unterschiedlichen Gerichten, die sich dann aber oft sehr spezifisch mit bestimmten Bereichen des Völkerrechts beschäftigen.
Das heißt, es gibt die Staaten auf dieser Erde haben sich alle dem Völkerrecht in Anführungsstrichen unterworfen, aber nicht alle Dinge betreffen alle Staaten. Wenn ich beispielsweise ein Staat bin, das überhaupt keine Küste hat oder keine Schifffahrt betreibt oder so, dann kommt wahrscheinlich der Seegerichtshof nie für dieses Land in irgendeiner Weise in Frage, richtig?
Also da geht es mehr darum, also der Seegerichtshof wird etabliert durch einen internationalen Vertrag. Also Gerichte werden oft durch einen spezifischen Vertrag etabliert. Und das bedeutet, dass grundsätzlich die Gerichte für die Staaten zuständig sind, die diesen Vertrag dann auch akzeptiert haben. Also beim Seegerichtshof konkret wäre das für die Staaten, die die UN-Seerechtskonvention akzeptiert haben. Das heißt also, wenn ein Staat ohne Küste die UN-Seerechtskonvention ratifiziert hat und möglicherweise auch eine Flotte hat, dann könnte theoretisch auch der UN-Seegerichtshof für diesen Staat zuständig sein. Aber in der Praxis wird das selten der Fall sein.
Kann man sich eigentlich, wenn man das Völkerrecht anerkennt und die Bundesrepublik Deutschland macht das ja nun offenkundig, kann man auch sagen, ach, diesen Teil, den finden wir gut, den anerkennen wir. Den anderen Teil finden wir nicht so gut, nee, da verabschieden wir uns von. Ich will so ein bisschen auf den Begriff der Rosinenpickerei hinaus. Geht das oder muss man sagen, nee, entweder anerkennt ihr das gesamte Völkerrecht oder gar nicht? Kann man also Teile davon akzeptieren und andere wiederum nicht? Geht das überhaupt?
Also das Völkerrecht ist eine relativ dezentrale Rechtsordnung. Das bedeutet, es gibt bestimmte allgemeine Regeln, an die sind alle Staaten gebunden. Das heißt, da kann man sich nicht aussuchen, an welche Regeln man gebunden sein möchte oder nicht. Aber ein Großteil des Völkerrechts wird natürlich durch internationale Verträge gemacht. Also oft dann multilaterale Verträge, sowas wie die UN-Charta oder wie große Menschenrechtsverträge oder wie das Seerechtsübereinkommen oder Ähnliches. Und da können sich Staaten natürlich aussuchen, ob sie an diesen Verträgen teilnehmen möchten oder an bestimmten Institutionen teilnehmen möchten oder ob sie nicht teilnehmen möchten. Es gibt auch das Institut der Vorbehalte. Das heißt, man kann bestimmte Verträge akzeptieren und dann einen Vorbehalt erklären, dass man den und den Teil eines Vertrages nicht akzeptiert. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit zu einer gewissen Rosinenpickerei. Was man aber grundsätzlich nicht machen kann, ist, dass man bestimmte Teile akzeptiert und dann später sagt, nee, das habe ich aber eigentlich nicht so gemeint. Aber am Anfang kann man sich bei großen Teilen des Völkerrechts, nicht bei allen Teilen des Völkerrechts, aber bei großen Teilen des Völkerrechts erstmal entscheiden, ob man einem bestimmten Vertragswerk angehören möchte oder nicht.
Kommen wir mal auf einen Konflikt zurück, der uns seit einigen Jahren schon beschäftigt, der Krieg in der Ukraine. Und da wird in den Medien häufig, man hört das in den Nachrichten, egal ob Radio oder Fernsehen, wird oft praktisch in einem Atemzug genannt, der völkerrechtswidrige Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ist das also ein Tatbestand, der unter Juristen, unter Völkerrechtlern mittlerweile feststeht? Das ist ein völkerrechtswidriger Angriff. Punkt. Oder ist das in irgendeiner Weise noch strittig?
Ich kenne keinen ernstzunehmenden Völkerrechtler, der glaubt, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist. Also es ist ein völkerrechtswidriger Angriff. Punkt. Die Rechtfertigung, die Russland anbringt, dass es dort ein antisemitisches Regime in der Ukraine gibt oder dass ein kultureller Genozid an Ukrainern, an Russen auf ukrainischem Gebiet verübt würde, die sind entweder faktisch nicht haltbar oder selbst bei solchen Begriffen kultureller Genozid, da kann man sich fragen, was ist denn das überhaupt? Und es wäre auch kein Rechtfertigungsgrund für, wenn es sowas überhaupt gibt, wäre auch kein Rechtfertigungsgrund für einen militärischen Angriff. Also insofern ist das relativ konsentiert in der Völkerrechtswissenschaft.
Aber man fragt sich als Beobachter ja schon, nun gut, das Völkerrecht gilt ja wahrscheinlich jetzt auch für Russland. Alle sagen, das ist völkerrechtswidrig, aber die Russen scheint es ja nicht unbedingt zu interessieren. Also da gibt es ja überhaupt keine Art von Reaktion darauf, die darauf schließen lässt, dass Russland auch in dem Fall die völkerrechtlichen Regeln akzeptiert, oder?
Es ist durchaus so, dass Russland sich in diesem Fall nicht an das Völkerrecht hält und vielleicht auch in anderen Fällen nicht an das Völkerrecht hält. Aber keine Rechtsordnung wird ja zu 100% akzeptiert und umgesetzt. Auch nicht bei jedem Rechtsverstoß gibt es unbedingt sofort eine Sanktion. Selbst in der innerstaatlichen Rechtsordnung, wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, dann mag mal ein Polizist aus dem Gebüsch hervorspringen und mir ein Bußgeld auferlegen.
Aber auch nur den Finger heben und sagen, mach das bitte nicht nochmal.
Aber es passiert ja auch nicht immer. Natürlich ist jetzt der russische Angriff auf die Ukraine deutlich gravierender als jetzt, wenn das jemand bei Rot über die Ampel geht. Aber dass eine Rechtsordnung zu 100%, dass man sich zu 100% an eine Rechtsordnung hält, passiert wahrscheinlich nirgendwo. Und deswegen ist die Tatsache, dass selbst wenn fundamentale Normen einer Rechtsordnung verletzt werden, das stellt noch nicht die Rechtsordnung selbst erstmal grundsätzlich in Frage. Das kann zu einer Krise führen, aber in Fragestellung der Rechtsordnung selbst ist das erstmal noch nicht.
Kommen wir mal von Russland zu den USA. Da gab es ja den durchaus spektakulären Einsatz der US-amerikanischen Armee vor einigen Wochen in der venezuelanischen Hauptstadt Caracas, wo man letztlich dann auch den Staatschef festgesetzt hat beziehungsweise in die USA gebracht hat. Ich will es mal etwas salopp formulieren, in einer Nacht- und Nebel-Aktion. Wie bewerten Sie beziehungsweise wie bewerten die Völkerrechtler denn diesen Vorfall? Ist der ähnlich eindeutig wie der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine? Oder kommt man da schon in andere Gefilde, wo man sich gar nicht so sicher ist, ob das nicht doch mit dem Völkerrecht irgendwie übereinstimmt?
Also grundsätzlich ist es ähnlich eindeutig. Und so wie ich die Reaktionen in der Wissenschaft gesehen habe, wird das auch ähnlich einhellig beurteilt.
Nämlich wie?
Dass das völkerrechtswidrig war, weil es grundsätzlich ein Gewaltverbot gibt im Völkerrecht. Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta. Und es gibt bestimmte Rechtfertigungen, unter denen man trotzdem militärische Gewalt anwenden darf, also Selbstverteidigung. Wenn die Ukraine sich gegen den russischen Angriff verteidigt, dann ist die ukrainische Gewaltanwendung natürlich gerechtfertigt, weil man so einen Angriff natürlich nicht kampflos über sich ergehen lassen muss. Es gibt andere Rechtfertigungsgründe, die diskutiert werden, wo man auf recht unsicherem Boden ist, manchmal, also wo man durchaus darüber diskutieren kann, ob das möglicherweise ein Rechtfertigungsgrund ist. Was hier in Venezuela wohl am ehesten in Betracht kommt, wäre sowas wie Regime Change, also das heißt das Absetzen einer autokratischen Regierung zum Zwecke der Demokratisierung. Das war ja einer der Gründe, der im Irakkrieg 2003 von den USA vorgebracht wurde, neben anderen Massenvernichtungswaffen und so weiter. Aber das ist in Venezuela, also erstmal ist sehr fraglich, ob das tatsächlich ein vernünftiger ein rechtlich anerkannter Rechtfertigungsgrund ist. Die meisten Staaten lehnen das in der Tat ab. Und in Venezuela ist ja ohnehin fraglich, ob das sogar von den USA ja nicht einheitlich als Rechtfertigungsgrund angeführt wird. Es gab ja auch, also Maduro ist abgesetzt worden, aber bisher ist die Regierung davon abgesehen ja noch weiterhin an der Macht. Also insofern ist es wohl schwierig, hier mit Regime Change als Rechtfertigungsgrund zu operieren. Es scheint ja nach Auffassung oder nach Aussagen von Offiziellen der US-amerikanischen Regierung mehr um das venezolanische Öl gegangen zu sein. Und das ist einhellig kein Rechtfertigungsgrund für die Anwendung selbstbegrenzter militärischer Gewalt, wie wir das hier in Venezuela gesehen haben.
Jetzt haben wir über unsere Social-Media-Kanäle, Herr Petersen, auch mal unsere Follower gefragt, ob Sie vielleicht auch in dem Zusammenhang oder zu anderen Fragen dazu haben. Und ich möchte Ihnen mal eine Frage dazu vorlesen. Wieso wird die Entführung des venezuelanischen Präsidenten weltweit geduldet? Ist das so, wenn ich die Frage ergänzen darf, dass das geduldet wird? Oder zuckt man jetzt mit den Schultern? Oder würden Sie auch sagen, ja, da müsste sich eigentlich mal die Weltgemeinschaft auf die Hinterfüße stellen und sagen, stopp?
Also die Reaktion der Weltgemeinschaft war sicherlich sehr verhalten. Aber es ist natürlich insofern auch, also, obwohl es rechtlich genauso zu bewerten ist wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, moralisch gibt es, glaube ich, wenige Leute, die jetzt Maduro eine Träne nachweinen. Also das heißt, man sieht hier irgendwo noch einen Zweck. Ob der Zweck jetzt die Mittel heiligt, das ist eine andere Frage.
Streiten wahrscheinlich.
Also es ist trotzdem eine Aktion, die das System als solches beschädigt und daher durchaus zu verurteilen ist. Aber ich glaube, die Tatsache, dass hier mit Maduro jemand abgesetzt wurde in einer, wie gesagt, relativ begrenzten militärischen Aktion. Also der Umfang der Gewalt ist ja deutlich geringer als bei anderen militärischen Konflikten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass die Reaktion trotz der klaren Völkerrechtswidrigkeit relativ verhalten war.
Denn man muss sich ja fragen, wenn man das jetzt so akzeptiert, wie es die Weltgemeinschaft ja mehr oder weniger gemacht hat, das könnte ja auch viele andere dazu ermuntern, ach, der gefällt uns an der Spitze des Staates auch nicht, komm, den holen wir uns jetzt auch. Ach nee, das ist auch so ein bisschen autokratisch, der gefällt uns auch nicht, den setzen wir auch ab. Also da könnte man ja auf die Idee kommen, ja, wenn das so einfach so hingenommen wird, achselzuckend von der Weltgemeinschaft, dann ist das mehr oder weniger ein Freibrief, sich mal anzugucken, wer lenkt welchen Staat wo, wer gefällt uns, wer nicht, wer steht uns im Wege. Das ist ja, so, glaube ich, so ein bisschen die Befürchtung, die man als Laie dahinter hat.
Das ist die Befürchtung und das ist auch der Grund, warum selbst solche Aktionen, die sich gegen klare Autokraten, Menschenrechtsverletzer und so weiter richten, warum das eben trotzdem rechtlich geächtet wird, obwohl das Ziel an sich ja durchaus moralisch nicht so nicht gleichzusetzen ist jetzt mit einem Angriffskrieg. Aber Sie haben vollkommen recht. Und wo zieht man dann die Grenze? Also wer ist jetzt, wer ist dann kein legitimer Präsident mehr? Es gibt im Völkerrecht eigentlich keine Normen, die vorschreiben, dass Staaten demokratisch sein müssten und wie diese Demokratie auszusehen hat und so weiter. Das heißt, ist da relativ schwierig, eine Grenze zu ziehen. Und insofern wäre es, glaube ich, wichtig, dass man auch hier darauf hinweist, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Akt der USA gehandelt hat.
Ich komme jetzt sicherlich zu ein, zwei Fragen auch, die möglicherweise nicht streng juristisch zu bewerten sind, sondern auch eine politische Einschätzung von Ihnen verlangen. Das vielleicht nur noch mal so kurz zur Einordnung. Und die erste Frage in dieser Richtung wäre, wie geht der amerikanische Präsident aus Ihrer Sicht mit dem Völkerrecht denn derzeit um? Ignoriert er es? Nutzt er es so, wie er es will? Fordert er es heraus und provoziert ein bisschen? Wie würden Sie die Verhaltensweise der amerikanischen Administration und des Präsidenten dahingehend einschätzen?
Naja, das sagt die Administration ja relativ offen. Also in dem New York Times Interview, das Herr Trump vor kurzem gegeben hat, hat er gesagt, dass die einzige Grenze nicht das internationale Recht sei. Und ich weiß nicht, ob er es explizit gesagt hat, aber implizit wohl auch nicht das amerikanische Verfassungsrecht, sondern allein seine eigenen Moralvorstellungen, die seine Handlungen begrenzen würden. Aber das heißt, man sieht da eigentlich eine starke Geringschätzung von Recht überhaupt. Ich glaube, das ist jetzt nicht zwingend internationales Recht, sondern auch das amerikanische Verfassungsrecht. Da testet die Administration ja durchaus sehr stark die Grenzen dessen aus, womit sie noch durchkommen kann. Letztlich gibt es da dann immer noch Gerichte, anders als im Völkerrecht in vielen Fällen, Gerichte, die darüber entscheiden, ob das jetzt rechtmäßig war oder nicht. Aber auch da gibt es ja keinen großen Respekt vor dem Recht. Und ich glaube, insofern ist eine Haltung der Ignoranz wahrscheinlich die Haltung der US-amerikanischen Administration momentan am besten.
Das würde uns ja wahrscheinlich alles nicht sehr so beschäftigen, wenn es sich zum Beispiel um Luxemburg handeln würde, um einen anderen kleinen Staat von mir. Es sind jetzt aber nun mal leider die USA, die ja nun mal auch als demokratischer Vorzeigestaat galten oder gelten oder mal gegolten haben, je nach Interpretation. Das macht die Sache doch besonders brisant, dass es jetzt nicht irgendein Staat ist, sondern einer der wichtigsten der Welt, oder?
Zumindest einen der mächtigsten der Welt und der bisher ja auch als einer der Unterstützer der regelbasierten Ordnung galt, auch wenn die USA das immer schon in gewisser Weise selektiv wahrgenommen haben und sich immer schon Ausnahmen erlaubt haben. Also denke man nur an den Krieg gegen den sogenannten Krieg gegen den Terrorismus, die Folterdebatte. Und den Irakkrieg, davor gab es auch schon Einsätze in Lateinamerika, in Panama beispielsweise, in Grenada, wo die USA doch unter rechtlich nicht ganz einwandfreien Vorwänden in militärische Gewalt angewandt haben. Das heißt, die USA hat schon immer eine gewisse Sonderstellung für sich beansprucht. Und das ist durchaus problematisch, weil das natürlich dann Nachahmer haben könnte, die sagen, na gut, wenn die USA das machen, dann können wir uns das auch erlauben.
Und ich glaub, zumal ja auch die Staaten, die USA sicherlich an vorderster Front oft auch mit dem moralischen Zeigefinger kommen und sagen, dies dürft ihr nicht, jenes dürft ihr nicht, das ist nicht gut, das ist undemokratisch und so weiter. Wie will sich das ein Staat herausnehmen, der nun ganz offenkundig und unter Völkerrecht lernen ja offensichtlich eindeutig auch entsprechend bewertet, bestimmte Rechtsordnungen nicht akzeptiert, ignoriert, sie ausnutzt? Da ist doch kein Halten mehr, oder?
Ja, also die USA hatten sicherlich oder haben zumindest auch immer eine Vorbildwirkung oder Vorbildfunktion beansprucht bisher. Das scheint jetzt anders zu sein. Also ich glaube, den moralischen Zeigefinger, den sieht man jetzt weniger bei der derzeitigen Administration, ob das jetzt eine positive Entwicklung ist.
Da sieht man die blanke Faust.
Genau. Oder ob das, ob man nicht doch eine Welt bevorzugt, wo zumindest so getan wird oder versucht wird zu rechtfertigen, warum das alles mit dem Recht noch in Einklang steht. Das ist eine Frage, die man lange diskutieren kann, aber mir scheint, dass die Welt, wo zumindest im Grundsatz noch anerkannt wird, dass wir eine regelbasierte Ordnung haben und nur punktuell quasi versucht wird, von dieser abzuweichen, scheint mir immer noch vorzugswürdig gegenüber einer Ordnung, wo die zumindest von US-amerikanischen Administration derzeit die in Gänze in Frage gestellt wird, diese Ordnung.
Wir haben jetzt schon die Vorbildfunktion angesprochen und Sie haben auch schon angedeutet, dass andere sich auch zu irgendetwas ermutigt fühlen könnten. Weil ja nun offensichtlich die USA sich mit Rechtsordnung nicht mehr so intensiv beschäftigen. Häufig in letzter Zeit wurde da auch der Konflikt zwischen China und Taiwan genannt. Wenn wir uns dieses Land einverleiben oder jeden Staatschef absetzen können, wir die Amerikaner, könnten die Chinesen ja auf die Idee kommen, ach, das ist doch jetzt etwas eine Steilvorlage für uns, jetzt Taiwan endgültig zurückzuholen, einzumarschieren und zu sagen, wieso, wir machen doch nichts anderes als die Amerikaner. Ist das ein schräger Vergleich, eine schräge Analogie, oder würden Sie sagen, ja, da ist schon was dran, das ist durchaus eine Gefahr?
Es macht die Rechtfertigung für die Chinesen natürlich einfacher, wenn man sagt, na gut, die Amerikaner machen ja eigentlich nichts anderes als wir. Ob es letztlich ein entscheidender Faktor ist bei der Entscheidung, ob man jetzt sich Taiwan einverleibt oder nicht, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das ist unabhängig davon, was jetzt die USA machen. Ich glaube, da ist sehr viel wichtiger die Kalkulation, ob die USA noch auf der Seite Taiwans stehen und im Zweifel eingreifen oder nicht. Also ich glaube, solche strategischen Gründe spielen dann eine viel größere Rolle, zumal auch das Verhältnis Chinas zum Völkerrecht durchaus ambivalent ist. Also China hat das westlich geprägte Völkerrecht nie in Gänze tatsächlich anerkannt. Und man sieht ja auch mit dem südchinesischen Meer, den Konflikten dort, wo China ja auch relativ klar völkerrechtswidrig handelt, dass auch China glaubt, dass diese Ordnung nicht unbedingt immer auf das Land anwendbar ist.
Es ist so, wie es ist, kann man jetzt salopp formulieren. Und so mancher Zuhörer wird sich vielleicht fragen, da gibt es eigentlich noch irgendein Instrumentarium, mit dem man Länder wie die USA in ihrem Verhalten Einhalt gebieten kann? Es gibt Gerichte, man könnte sie verklagen, man könnte dieses oder jenes machen, man könnte als Europäer sagen, das geht aber so nicht. Da sehen wir alle, dass das die Amerikaner nicht unbedingt beeindruckt. Also gibt es irgendetwas auch im Völkerrecht, etwas Juristisches oder anderes, wo Sie sagen, damit könnte man tatsächlich Einfluss ausüben? Oder sind wir da am Ende unseres Lateins?
Rechtlich sind wir, glaube ich, am Ende unseres Lateins. Also es gibt teilweise Gerichte, die aber nicht über alle Fragen tatsächlich die Kompetenz haben, über diese zu entscheiden. Und selbst wenn wir Gerichtsurteile haben, gibt es keine Polizeigewalt, die diese oder ein Gerichtsvollzieher, der dann diese Gerichtsurteile in irgendeiner Form umsetzt. Das heißt, die Gerichtsurteile beruhen gewissermaßen darauf, dass die Staaten die freiwillig umsetzen. Und es gibt keine Zwangsgewalt, die dann zu der Umsetzung von Gerichtsurteilen führen kann. Das heißt nicht, dass Völkerrecht vollkommen ineffektiv ist. Also wenn man grundsätzlich am Erhalt einer regelbasierten Ordnung interessiert ist, dann kann ich sagen, selbst wenn ich kurzfristig hier Einbußen habe, weil mich das Gericht verurteilt hat, etwas zu tun, was ich eigentlich nicht tun möchte, aber man hat trotzdem langfristiges Interesse an einer Kooperation, dann hält man sich wahrscheinlich an das Gerichtsurteil, weil man eben mit den anderen Staaten noch weiterhin kooperieren möchte. Und wenn man sich nicht an Recht hält, dann ist es schwieriger in Zukunft mit anderen Staaten zu kooperieren. Das werden auch die USA wahrscheinlich sehen, aber momentan fühlen sie sich in einer Position der Stärke, wo sie glauben, dass sie es nicht nötig haben, auf die Befindlichkeiten von anderen Staaten zurückzugreifen, Rücksicht zu nehmen. Insofern gibt es in einer solchen Situation relativ wenig, was das Recht da machen kann.
Dazu gibt es auch noch mal zwei Fragen, Social-Media-Fragen, die so ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen. Hat internationales Recht überhaupt noch eine Bedeutung? Erste Frage, etwas anders formuliert. Ist die regelbasierte Weltordnung de facto tot? Nur traut sich keiner, das auszusprechen. Wie würden Sie das einschätzen?
Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich glaube, dass wir uns derzeit in einer Krise befinden. Ich würde noch nicht davon sprechen, dass die regelbasierte Weltordnung tot ist. Erstens haben wir natürlich völkerrechtliche Regeln, auch weit außerhalb der Bereiche, die jetzt immer im öffentlichen Fokus stehen, Gewalteinsatz, wo diese Regeln wahrscheinlich ohnehin relativ schlecht funktionieren. Also es gab immer Verstöße gegen das Gewaltverbot, auch durch die USA, wie ich das ja vorhin schon deutlich gemacht habe. Das heißt also, allein am Gewaltverbot zu messen, ob die regelbasierte Völkerrechtsordnung noch funktioniert, das würde, glaube ich, Erwartungen wecken, die Ordnung nicht einhalten kann.
Wenn ich das mal übersetzen darf, Herr Petersen, das Völkerrecht regelt so viel, ist so umfangreich, so üppig, dass man jetzt nicht den Fehler begehen sollte, aus dem, was gerade passiert, zu schließen, das gesamte Völkerrecht liegt am Boden.
Genau, also so würde ich es auch sehen. Und dann kommt natürlich auch immer, wir haben gerade einen Momentausschnitt, und wir wissen nicht, wie die Entwicklung weitergeht. Es kann sein, dass wir irgendwann den Zusammenbruch der internationalen Ordnung sehen, aber vielleicht ändern sich die politischen Verhältnisse in den USA auch wieder. Es gibt dort mehr Willen zur Kooperation. Man sieht, dass man Fehler gemacht hat. Wahrscheinlich nicht unter der derzeitigen Administration, aber wir wissen ja nicht, was 2028 passieren wird.
Bei Donald Trump wissen wir nicht mal, was übermorgen passiert. Insofern so weit vorauszuschauen, ist sowieso wahrscheinlich schwierig. Mit Prognosen ist das ja immer so eine Sache. Es gibt auch viele andere, die es noch drastischer formulieren. Ich will Ihnen mal noch eins kurz vorlesen. Droht am Ende die, Zitat, internationale Rechtlosigkeit. So hat es beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für internationales Recht in den vergangenen Tagen formuliert. Es gibt andere Beobachter, die sogar von einem, Zitat, zivilisatorischen Rückschritt warnen. Ist das alles tatsächlich auch, ich ahne, was Sie jetzt sagen, aber ich würde es mal interessieren, übertrieben oder ist das wirklich realistisch? Sind wir an dem Punkt Rechtlosigkeit, Rückschritt, Ende der Zivilisation?
Wir sind noch nicht an dem Punkt. Ich glaube, die Warnung zielt auch eher darauf, dass man nicht zu diesem Punkt kommen soll. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie jetzt die anderen Staaten reagieren. Also wenn man beispielsweise reagiert, indem man auf Rechtsverstöße von einigen Staaten, indem man sich selber auch nicht mehr an das Recht hält, dann würde man natürlich graduell zu einer Situation kommen, wo am Ende das Recht total zusammenbricht. Aber wenn man sagt, okay, auch wenn jetzt bestimmte wichtige Staaten sich nicht mehr an das Recht halten, wir sehen trotzdem einen Wert im Recht, zumindest in unserer Kooperation, und halten uns weiter an das Recht, dann mag die Bedeutung des Rechts eingeschränkt sein und vielleicht auch nur in bestimmten Bereichen eingeschränkt sein. Aber in anderen Bereichen gilt das Recht eben dann immer noch, also nicht nur normativ, sondern auch faktisch wird es dort umgesetzt und das ist wichtig, das auch anzuerkennen.
Das ist ein gutes Stichwort, weil man sich ja fragt, wenn es nun so ist, wie Sie beschrieben haben, es wird wenig Sinn machen, Herrn Trump oder die US-Administration vor Gericht zu verklagen. Es wird auch wenig Sinn machen, irgendeine Art von Gerichtsvollzieher nach Washington zu schicken und zu sagen, so geht's aber nicht weiter. Also fragt man sich schon, oder gerade deswegen, ja, was können wir denn jetzt tun, beispielsweise als Europäer? Und da gibt es auch eine Social-Media-Frage, muss es jetzt nicht so sein, dass die EU ihre Beziehung innerhalb der Europäischen Union nochmal vertieft, sich auch dem Völkerrecht nochmal verpflichtet fühlt und neue Verbündete sucht? Das ist jetzt wieder so eine halb politische Frage, aber zielt ja auch darauf hinaus, ja gut, wenn das Völkerrecht denn in der Krise ist, Wie gehen wir damit um? Denn große Teile des Völkerrechts sind ja nicht in der Krise, wenn ich sie richtig verstehe. Und viele Staaten fühlen sich dem ja auch nach wie vor verbunden. Was macht man also? Kann die EU da zum Beispiel als Staatenverbund gegenhalten?
Also ich glaube, die Suche nach neuen Partnerschaften ist durchaus eine berechtigte Forderung. Man muss natürlich immer gucken, dass man jetzt nicht nur neue Partnerschaften sucht, um neue Partnerschaften zu haben. Es muss ja auch, es muss eine Interessenübereinstimmung geben. Aber jetzt dieses versuchte Abkommen zwischen der EU und Mercosur im Wirtschaftsbereich, das wäre ja so ein Beispiel dafür, dass man versucht, neue Partnerschaften einzugehen. Und ich glaube durchaus, dass die EU da noch etwas mutiger sein könnte, glaube ich, neue Partnerschaften einzugehen.
Und das können auch, wenn ich Sie unterbrechen darf, Herr Petersen, auch solche Dinge sein. Das sind ja jetzt Handelsabkommen. Man denkt, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Handelsabkommen, das andere war noch jetzt gerade, wo ein Staat einen anderen überfällt. Aber es fällt alles unter das Völkerrecht, richtig? Oder?
Fällt alles unter das Völkerrecht. Also das Handelsabkommen war jetzt sicherlich die Reaktion auf den Liberation Day. Also das heißt, auf die Zölle, die von den USA verkündet wurden. Man kann, und ich glaube, aber auch auf anderen Dimensionen muss man schauen, dass man kooperiert. Also im Sicherheitsbereich muss man sehen, wie kann man da das Vereinigte Königreich einbinden? Kann man da mit Kanada mehr machen? Also dass man vielleicht auch über die Grenzen der EU hinausschaut und vielleicht auch, es gab ja durchaus Spannungen nach Brexit mit dem Vereinigten Königreich, dass man vielleicht schaut, okay, wir müssen jetzt nach vorne schauen, nicht darauf, was bisher passiert ist, wie können wir kooperieren, wie können wir da gemeinsame Sache machen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in diesem Bereich.
Das nicht auch wieder so eine halb politische Frage, wenn ich so mal formulieren darf. Man fragt sich ja auch, Trump ist ja nun glücklicherweise auch in den USA nicht alleine. Es gibt ja noch andere Parteien, es gibt auch andere Strömungen und so weiter. Und man redet ja auch viel in den USA von den sogenannten Checks and Balances, also dass sich die verschiedenen Institutionen schon gegenseitig auspendeln und dass es am Schluss dann doch einen Weg der Vernunft gibt. Oder haben auch Sie den Eindruck, wenn Sie auf die verschiedenen Rechtsordnungen dort gucken, es gab ja auch viele Prozesse und viele Streitigkeiten auf anderen Rechtsfeldern, dass da insgesamt was kippt? Also funktioniert das überhaupt noch in den USA? Wie nehmen Sie das auch als juristisch kundiger Beobachter wahr?
Ich glaube, momentan kann man das nur als sehr dysfunktional betrachten, dass quasi die anderen beiden Branchen ihrer Verantwortung hier nicht gerecht werden. Das ist in erster Linie natürlich der Kongress, wo die Republikanische Partei ja in beiden Häusern derzeit die Mehrheit hat, die aber als Kontrolle der Regierung total ausfällt. Und zum anderen natürlich auch der Supreme Court, der jetzt nicht Herrn Trump nur eine carte blanche gibt, aber doch ihn relativ stark gewähren lässt. Und dass wir jetzt quasi alle drei Gewalten gewissermaßen, die durch eine Partei dominiert werden und diese Partei sehr stark durch eine Person dominiert wird, das ist natürlich durchaus sehr problematisch und entspricht eigentlich nicht dem System der Checks and Balances.
Wenn ich auf den Supreme Court nochmal zurückkommen darf, es entspricht ja so dem obersten Gericht, also wie bei uns vielleicht das Bundesverfassungsgericht. Jetzt wissen wir, dass auch das Bundesverfassungsgericht durchaus nach politischen Proports besetzt wird. Da dürfen die Parteien ja auch in gewisser Weise mitreden. Aber ist das noch eine andere Ebene als in den USA, wo man das Gefühl hat, da werden wirklich gefügige Richter eingesetzt?
Ich glaube, dass die Mechanik durchaus eine andere ist. Also wir brauchen in Deutschland eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat oder Bundestag, um einen Verfassungsrichter zu wählen. Und das führt dazu, dass ideologisch extreme Richter eigentlich selten ins Gericht kommen, weil wir eine breite Mehrheit unterschiedlicher Parteien, früher waren es nur die beiden großen Parteien, mittlerweile brauchen wir sogar ein paar mehr, brauchen und es somit gewisse Veto-Positionen gibt und somit relativ moderate Richter nur ins Gericht kommen. Das ist ja in den USA anders, wo die Richter durch den Präsidenten nominiert werden und dann durch Kongressmehrheit, durch Senatsmehrheit bestätigt werden. Früher gab es noch den Filibuster, der quasi eine ähnliche Rolle gespielt hat wie die Zweidrittelmehrheit bei uns. Aber mittlerweile ist das ja so, dass wenn der Präsident eine Mehrheit im Senat hat, dann bekommt er jeden Kandidaten durch. Dadurch versucht man immer ideologisch extremere Kandidaten, die möglichst jung sind, weil die auch auf Lebenszeit ernannt werden, ins Gericht zu bringen. Und das ist durchaus problematisch, weil das natürlich die Rolle des Gerichts sehr stark politisiert und die Institution des Gerichts dadurch auch selbst schwächt.
Sie sagten jetzt schon mehrfach, Herr Petersen, dass das Völkerrecht nun unzweifelhaft in einer Art Krise ist. Diejenigen, die daran glauben, mögen sich vielleicht so ein bisschen damit helfen oder retten, dass sie sagen, naja, gibt's nicht den Spruch, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das so, dass darin auch eine Chance steht, nämlich dass ein Großteil der Weltgemeinschaft sich jetzt eben doch dazu bekennt, auch demonstrativ vielleicht da Farbe bekennt? Also kann man auch was Positives da aus dieser Krise ziehen?
Also grundsätzlich bin ich optimistisch und sage, in jeder Krise steckt eine Chance. Das würde ich als Lebensmotto durchaus unterschreiben. Und so gibt es auch in dieser Krise Chancen. Ich kann jetzt aber nicht konkret sagen, das sind jetzt Entwicklungen, die angestoßen werden können und die dann in 10 Jahren besser sein werden. Ich glaube, da müssen wir warten und in 10 Jahren schauen und beurteilen, wo stehen wir jetzt? Vielleicht werden wir dann sehen, ah ja, diese Krise war es vielleicht, die dann zu dieser positiven Entwicklung geführt hat. Aber das wird man, glaube ich, jetzt sehr schwer beurteilen können, ob das genutzt wird oder nicht als Chance, auch das System zu reformieren und möglicherweise Dinge auch zum Positiven zu verändern.
Wir müssen am Schluss, Herr Petersen, noch mal über ein Stück Eis reden. So hat es der US-amerikanische Präsident ja bezeichnet, und er meinte damit Grönland, das ist ja nur ein Stück Eis. Jetzt ist seit einigen Tagen da etwas Ruhe eingekehrt, so würde ich es mal sagen. Wobei auch da gilt, wer weiß, was nächste Woche ist. Aber nehmen wir mal an, dass die berühmte Kuh da im Moment vom Eis auch ist. Aber ganz grundsätzlich, es war ja auch im Gespräch eine militärische Intervention, das scheint vom Tisch zu sein, aber auch die Option, dann kaufe ich mir eben Grönland. Wie beurteilen Sie so etwas völkerrechtlich? Das klingt so absurd, als ob ich in einen Supermarkt gehe, mir einen Preis nennen lasse und dann kaufe ich eben das. Ginge das bei Grönland überhaupt? Wie ist das völkerrechtlich zu einzuschätzen?
Also grundsätzlich ist es im Völkerrecht so, und diese Beispiele werden ja auch immer wieder genannt, dass Territorien durchaus abgetreten werden können. Also Alaska als Beispiel oder Louisiana, die ja dann auch gegen einen bestimmten Kaufpreis abgetreten wurden an die USA. Das heißt, grundsätzlich ist das möglich. Im modernen Völkerrecht kommt allerdings noch eine Komplikation hinzu, und das ist das sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das heißt, gegen den Willen der Grönländer wird man Grönland nicht an die USA abtreten können. Das heißt, man müsste zumindest ein Referendum machen oder eine andere Form der Mitentscheidung. Und wenn die Grönländer sich nicht dann für einen Anschluss an die USA entscheiden, dann wäre das völkerrechtlich problematisch in diesem Fall.
Und da hätten dann die Dänen, wir wissen, dass Grönland einen relativ großen Autonomiestatus hat, aber die Dänen hätten dann als, ich nenne es jetzt mal salopp, als Mutterland gar nichts mitzubestimmen? Wären das dann die Grönländer alleine, die sagen ja oder nein?
Nein, also Dänemark hat, Grönland ist ja Teil des Königreichs Dänemark, hat einen sehr starken Autonomiestatus, aber die Grönländer sind ja dänische Staatsbürger auch. Das heißt, das erste Entscheidungsrecht liegt erstmal bei Dänemark. Das heißt, gegen Dänemark geht es eigentlich nicht. Aber selbst wenn Dänemark sich mit den USA einigen würden, wir wollen Grönland verkaufen, Dann bräuchten wir immer noch das Mitbestimmungsrecht der Bevölkerung, der grönländischen Bevölkerung. Das heißt, wir brauchen beides, die Zustimmung der dänischen Regierung und die Zustimmung der grönländischen Bevölkerung, mit welchem Entscheidungsmechanismus die auch immer bewirkt wird.
Und es gab ja nun auch zwischendurch mal Meldungen, dass die USA beispielsweise auch den Panama-Kanal kontrollieren wollen. Und Herr Trump hat auch ab und zu über Kanada als neuen und möglichen Bundesstaat der USA geredet. Würden Sie sagen, das sind alles Kapitel aus, salopp formuliert, Absurdistan? Oder naja, im Völkerrecht gibt es da schon so ein paar Tricks und Kniffe, um das zum Beispiel auch zu bewerkstelligen?
Also rechtlich ist das in der Tat absurd. Die Frage ist auch immer, wie ernst das gemeint ist, was die Ziele dieser einzelnen Transaktionen sind. Manchmal habe ich das Gefühl, dass bestimmte Dinge behauptet werden, einfach um Aufmerksamkeit zu erregen. Ob das jetzt wirklich zu was führt, das ist dann am Ende eine andere Frage. Aber rechtlich gibt es eigentlich keinen Anhaltspunkt, weder für die Einnahme des Panama-Kanals noch für den Anschluss Kanadas.
Oder ist das dann letztlich doch eine Frage des Preises? Denn Herr Trump ist ja auch jemand, der nicht als Politiker die USA führt, sondern man hat ja den Eindruck, er führt die USA als Wirtschaftsmann. Deswegen spricht er auch seltener von Verträgen, sondern mehr von Deals. Und man hat manchmal den Eindruck, na gut, wenn das völkerrechtlich nicht geht, dann nennt mir den Preis und das regeln wir dann schon. Ist sowas denkbar?
Sowas wäre grundsätzlich denkbar. Also wenn Kanada sich entschließen würde, 51. Bundesstaat der USA zu werden, so wie ich die Stimmung dort momentan einschätze, ist die Chance relativ gering derzeit. Aber hypothetisch wäre das durchaus machbar, dass Kanada sich selbst entscheidet, wir wollen Teil der USA werden, oder dass Panama sich einigt mit den USA über eine Verwaltung des Panama-Kanals. Das wäre durchaus völkerrechtlich machbar, aber die USA können das nicht unilateral erzwingen.
Was wir in diesen Tagen ja nun auch erleben, Herr Petersen, ist, dass man das eine mit dem anderen verknüpft, politische Fragen, juristische Fragen, aber auch Handelsstreitigkeiten. Da ist im Moment viel von Zöllen, Gegenzöllen und so weiter die Rede. Ist das aus Ihrer Warte heraus auch ein Tatbestand, den es in der Vergangenheit immer schon mal gegeben hat, dass man das eine mit dem anderen aufrechnet und versucht, hier Druck auszuüben und an anderer Stelle Erfolg zu haben? Oder ist das auch ein Vorgehen, wo Sie sagen, boah, das hat man in den letzten 50, 70 Jahren auch noch nicht, dass das so miteinander vermengt wird und Druck aufgebaut wird?
Ich kann mich zumindest nicht erinnern, gerade was das Handelsrecht angeht, da gibt es ja eigentlich auch relativ klare Regeln, was Zölle angeht. Und das ist ja ein System, das auch gerade durch die USA entscheidend mit etabliert wurde, weil man gerade Zölle nicht als Druckmittel für andere politische Prioritäten haben wollte, sondern es sollte tatsächlich hier um Handelsfragen gehen. Man wollte das aus den politischen Entscheidungen raushalten. Das hat sehr lange auch sehr gut funktioniert. Also lange Zeit war das Handelssystem eines der Beispiele für ein wirklich gut funktionierendes Völkerrecht. Aber das hat sich ja jetzt leider spätestens seit der ersten Regierung Trump geändert. Aber das ist doch eine Abkehr von bisherigen Grundsätzen.
Vielleicht versuchen Sie sich am Schluss, da würde ich Sie darum bitten, Herr Petersen, mal an eine Art Zusammenfassung in dem Sinne, dass viele, glaube ich, habe es auch in einer Anmoderation gesagt, im Moment sich viele Sorgen machen. Und wenn Sie die Nachrichten schauen, die Zeitungen lesen und sich sagen, mein Gott, da bricht gerade grundsätzlich was zusammen. Die ganze Weltordnung kommt gerade ins Ruckeln. Wir wissen gar nicht mehr, was morgen ist. Würden Sie sagen, ja, das hat durchaus seine Berechtigung? Oder würden Sie sagen, na, das ist so ein Sturm im Wasserglas, das überstehen wir auch, ruhig weiterschlafen, das kriegen wir schon in den Griff. Zu welchem Lager, wenn ich so sagen darf, tendieren Sie da eher?
Ich wähle eigentlich immer die Mitte. Also Sturm im Wasserglas, da sind wir sicherlich darüber hinaus. Aber ich glaube, es ist schon berechtigt, sich Sorgen zu machen. Aber auf der anderen Seite sollte man sich, glaube ich, nicht zu viele Sorgen machen. Also es gibt dann doch immer wieder Gegenbewegungen, Gegenströme, die dann zu positiven Veränderungen führen. Die mögen wir vielleicht momentan nicht sehen, aber Aber dass quasi Entwicklung immer nur in eine Richtung gehen, dass immer schlechter wird, dass genauso wie es selten immer nur besser wird, das erleben wir eigentlich selten. Also insofern bleibe ich optimistisch.
Herr Petersen bleibt optimistisch. Vielen anderen wird es möglicherweise im Moment etwas anders gehen. Das liegt aber auch an der Dichte der Nachrichten. Herr Petersen hat ausgeführt, dass das Völkerrecht derzeit unzweifelhaft in einer Krise ist. Es ist aber keineswegs am Boden oder auch am Ende. Das Völkerrecht besteht aus vielen Bestandteilen, die auch nach wie vor intakt sind und funktionieren. Einige Bestandteile sind im Moment tatsächlich in der Krise. Die USA insgesamt stellt man eben bedrohlich fest, dass Rechtsordnungen insgesamt in Frage gestellt werden oder auch missachtet werden. Dennoch gibt es auch in der aktuellen Völkerrechtskrise vielleicht eine Chance. Worin die konkret besteht, das wissen wir alle nicht. Das liegt aber auch daran, dass wir alle nicht wissen, was übermorgen dann ist. Wir müssen es abwarten, aber es war zumindest eine interessante Einordnung und eine ebenso interessante Einschätzung. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch, Herr Petersen.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.